Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, stellvertretende Pfarrerin zu Unterenfelden im Kanton Aargau. Der Podcast vom Landeskirchenforum und von Reformiert bewegt richtet sich an reformierte Kirchengemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen könnte zu tun haben.
Das ist Staffel 2, Staffel mit Gästen, Episode 4. Christina Reibenschuh, was bringt eigentlich das Reushaus?
In dieser zweiten Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben in Sachen Gemeindebau. Und heute reden wir mit der Pfarrerin Christina Reibenschuh. Sie ist Pfarrerin in Hittnau und hat in Zürich im Bereich praktische Theologie promoviert und ist Teil vom Leitungsteam vom Institut im Reushaus. Christine, sag doch gerade zuerst mal ein paar Worte so zu deinem Werdegang.
Also ich bin im Zürich-Oberland aufgewachsen, wo ich jetzt auch wieder im Pfarramt bin. Ich habe viel profitiert, geistlich und für meine Gemeindepraxis auf Reisen, längere Reisen und zum Teil auch Arbeit in Afrika, in Indien und in Neuseeland. Ich habe zwei Kinder, zwei mittlerweile fast Erwachsene, oder sie meinen es einmal, 18 und 20. Und auch das ist eine gute Schule zum Gemeindebau machen, nebst dem grossen Garten und den Tieren, wo zwei Esel sind, auch die lernen dann Geduld und das ist etwas, was man im Gemeindebau braucht.
Jetzt, du bist engagiert im Institut zum Reushaus. Erzähl doch mal, was ist das?
Institut im Reushaus. Also das Reushaus ist ein Haus, das tatsächlich direkt an der Reuss steht. Wo wir Hochwasser hatten, ist das Wasser 20 cm auf der Höhe von der Scheibe vorbeigeflossen und die Schwänli sind an den Fenstern vorbeigeschwommen. Aber das ist natürlich nicht das Wesentliche vom Reushaus, sondern dass da Menschen sollen eine Ausbildung überkommen, miteinander gestalten, wo sie dazu befähigt, zu Gemeindebauerinnen und Gemeindebildnerinnen und Gemeindebildner zu werden in der reformierten und in der katholischen Kirche. Das ist vielleicht etwas vom ganz Besonderen. Es ist eine ökumenische Ausbildungsstätte, die auf allen Ebenen ökumenisch zusammengesetzt ist.
Kannst du noch ein bisschen etwas dazu sagen, wie es zu dem Reushaus gekommen ist? Also was so die Leute sind, die dahinterstehen und die Vision, in welche Richtung das arbeiten wollen?
Es hat über Jahre eine ständig Reise nach St. Meletus gegeben. Das ist ein Institut, ein Ausbildungsinstitut in London, wo Kirchenleitungen dazu eingeladen worden sind. Dort ist die Initiative von Walter Dürr ausgegangen, wo das Institut für Glaube und Gesellschaft an der Uni Fribourg gegründet hat und auch Leiter ist davon. Und das ist immer sehr begeistert aufgenommen worden, die Besuche dort, wegen der besonderen Atmosphäre. Und man hat immer gedacht, so etwas müssen wir bei uns in der Schweiz auch haben. Aber es ist dann eigentlich immer im Sand verlaufen. Und dann hat es eine erste ökumenische Reise gegeben, 2019, wo dann tatsächlich die Schnapsidee, im wahrsten Sinne des Wortes, in einer Bar bei einem Whisky entstanden ist, wo man gesagt hat, das Mal gehen wir nicht wieder heim und es passiert nichts, wir wagen es. Und dann sind Leute eingeladen worden vom Abt Urban Federer von Einsiedeln, der Rudi Beck, der Priester ist an der Hofkirche in Luzern, Sabine Brändlin, die dort mal noch in der EKS im Rat war und Pfarrerin ist im Baselbiet oder war. Und der Walo Dürr dort mal noch. Die haben einfach alle Leute, die sie gedacht haben, sie wären interessiert an so einem Projekt eingeladen nach Luzern. Man hat mit 20 Leuten gerechnet, gekommen sind über 50. Und man hat miteinander über das Projekt studiert, nachgedacht und alle haben am Schluss gefunden, go for it, es ist ein Wagnis, aber es braucht es. Und so ist es eigentlich dann dazu gekommen. Man hat gleich darauf aber dann einen Verein gegründet, wo das Ganze einfach auch treibt.
Mega spannend. Ihr wollt ja im Reushaus Leute ausbilden, die die Kirche der Zukunft gestalten. Wie müsste deiner Meinung nach die Kirche der Zukunft aussehen?
Es gibt ja zwei Annäherungsarten. Das eine ist wie müsst es und die andere ist die Frage, wie wird es?
Ja, ja, beides spannend.
Es muss eine Kirche sein, die viel stärker noch getragen ist von der Gemeinde selber. Ich glaube, wir haben einfach durch unsere Geschichte, wo ich nicht und wo wir auch im Rüsshaus sehr darauf Wert legen, dass wir nicht einfach sagen, jetzt, wow, jetzt kommen wir und jetzt wird alles besser, sondern wir stehen immer auf den Schultern von denen vor uns, wo wir ganz klar davon ausgehen, die haben auch das Beste versucht zu geben und haben eine Liebe zur Kirche gehabt. Aber die Zeiten ändern sich. Und früher ist, wir sind ganz stark, und das ist reformiert oder katholisch kein Unterschied, ganz stark kleruszentriert, sage ich jetzt einmal. Also pfarrzentriert, reformiert, was ich denke. Wir zahlen Kirchensteuern und dann ist es klar, dass die da gezahlt werden, die Arbeit übernehmen. Von dem müssen wir wegkommen. Es muss ein Paradigmenwechsel passieren, dass Gemeinden wieder merken, dass sie die Gemeinde sind oder dass es keine Gemeinde gibt. Und dass die akademisch ausgebildeten Theologinnen und Theologen, und davon sind wir alle überzeugt, die braucht es. Aber vielleicht braucht es nicht mehr ganz so viel. Wir haben auch nicht mehr ganz so viel abgesehen davon. Dass die wirklich für die Lehre, für die Theologie und für die Ausbildung von denen, die das dann schlussendlich in den Gemeinden umsetzen, zuständig sind. Wie wenn wir ehrlich sind, was wir wirklich gelernt haben an der Universität, ist Theologie. Das haben wir gelernt. Und ganz vieles in der Gemeinde, die wir machen, haben wir nicht unbedingt gelernt. Wir haben es hoffentlich Begabung oder holen uns noch etwas rein an Skills. Aber Theologie, die wir in der Tiefe gelernt haben, die können wir manchmal auch viel zu wenig anwenden. Und das finde ich eigentlich schade. Und ich glaube, das ist die Kirche der Zukunft. Vielleicht sind es auch Hauskirchen zum Teil, wo dann vielleicht so Störpfarrer vorbeikommen und dort dann auch die Leute unterstützen. Und eben auch Leute, die Gemeindebildung machen und Leute unterstützen in deren Aufgabe, wo sie drinstehen, an denen Orten, wo dann auch Gemeinden entstehen. Das sind vielleicht auch nicht immer nur parochiale Gemeinden, sondern auch Zusammenkünfte von Menschen, die nicht unbedingt einfach nur die gleichen Interessen haben, aber vielleicht die ähnlichen Lebenssituationen sind.
Mhm. Und was würdest du sagen, braucht es, damit man dann auch an den Punkt kommt, dass die Kirche von der Zukunft wirklich so wird und nicht nur so soll sein?
Ganz kurz gesagt, meinte ich, ist geistliche Bildung das Entscheidende. Ich sehe auch in meinen Gemeinden, wo ich ganz viele liebe Menschen habe, die ich wahnsinnig gerne habe, dass bei vielen die geistliche Bildung sehr dünn ist. Ja, durch das, dass immer wieder an uns Pfarrpersonen delegiert worden ist und die Leute das Gefühl haben, eben so nach dem Motto, betet doch Sie, Frau Pfarrer, Sie können das besser. Dass die Menschen auch lernen, dass sie das eben nicht besser können. Ich antworte dann und sage, nein, das kann ich nicht besser. Wir stehen vor Gott einfach als Menschen und schütten ihm unser Herz aus oder auch nicht. Und da braucht es kein Theologiestudium dafür. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass Menschen lernen, zu reden miteinander auch über die Erfahrungen, die sie machen, die geistlichen Erfahrungen, die sie machen, dass sie selber die Bibel lesen und verstehen versuchen und miteinander eben auch ins Gespräch kommen. Wieso, bin ich überzeugt, entsteht Gemeinde, entsteht Gemeindetheologie. Und so sind sie auch fähig, dann nach außen Antwort zu geben und auf die Bedürfnisse nach außen zu schauen. Weil ich glaube, Gemeinde ist ja nicht dazu da, dass wir uns selber um uns drehen und unsere Agenden erfüllen mit Aktivitäten, sondern Gemeinde ist für das gute Leben von dieser Welt da und für die Bedürfnisse für die Menschen, die um uns herum. Und die verändern sich ja auch mit der Zeit und mit dem, was halt aktuell an Not ist.
Mhm. Du hast jetzt vorher gesagt, geistliche Bildung ist ja wichtig. Ich nehme an, du hast das bewusst nicht theologische Bildung genannt. Was ist für dich der Unterschied?
Geistliche Bildung ist die primäre Erfahrung, die wir alle machen. Also die, eben, dass man betet, dass man Bibel liest und sich ansprechen lässt. Es lässt sich für mich aber nicht trennen von der theologischen Bildung. Von dem her habe ich vielleicht undeutlich geredet oder nein, nur die Hälfte gesagt. Ich glaube, im Moment, wo wir anfangen nachzudenken über das, was wir erleben in unseren geistlichen Erfahrungen, reden wir von Theologie, also von dem, was es ist ein Nachdenken über dann, oder? Und alles, was Nachdenken über ist, ist bereits irgendwo leer und versuchen zu verstehen. Das ist natürlich noch ein Unterschied von akademisch gelehrter Theologie, die ja mit klaren Kriterien schafft, die nachvollziehbar sind, auch in einem wissenschaftlichen Umfeld. Aber grundsätzlich ist auch die Laientheologie ein Nachdenken über. Und dass das dann auch immer wieder gefüttert und unterstützt und vielleicht auch korrigiert muss werden durch akademische Theologie, ist für mich auch wichtig. Weil nicht alles, was ich mir zurechtlege mit meinen geistlichen Erfahrungen, ist auch heilsam. Und dort hat die akademische Theologie ganz klar für mich auch eine Korrekturfunktion.
Mhm. Aber die Gemeinde muss dann sich auch wandeln.
Ja, natürlich. Ja.
Wie kannst du das noch ein bisschen beschreiben? Also, dass sie selber sollen Lehre beten quasi und in der Bibel lesen. Wie kommt man denn dort an?
Ja, das ist wahrscheinlich die beste Frage, die wichtigste Frage. Ich glaube, es muss wie so ein innerer Paradigmenwechsel passieren. Also, ich meine, es gibt in allen Gemeinden, gibt es Menschen, die das Verständnis ja haben. Also, ich habe noch keine Jahre, wo es keine so Menschen gehabt, wo ihr geistliches Leben lebt, wo vielleicht auch noch ganz altmodisch stille Zeit machen oder in diesen pietistischen Gebieten im Zürich-Oberland, wo das Mittagsgebet als Familie zum Teil noch haben, wo man dann die Familienbibel vornimmt und den Abschnitt liest und miteinander vielleicht auch darüber redet. Das gibt es ja in allen Gemeinden, also Menschen. Aber dass die grössere Mehrheit, dass das nicht etwas ist, wo man eben nur als akademisch Bildete, wo man an einer Universität oder mindestens an einer Bibelschule war, kann, das ist etwas, wo man die Leute einfach muss ermutigen und vielleicht auch, indem man halt in Gruppen, in Gottesdiensten auch die Leute ermächtigt und ihnen zutraut, dass sie zum Beispiel Gebet selber formulieren. Also ich spüre immer wieder, wie viele von meinen Kollegen, wenn sie Leute sogar mitwirken lassen in den Gottesdienst oder einladen zum Mitwirken, wo dann Gebet vorformulieren, dass sie es dann nur lesen müssen. Das finde ich immer ein bisschen speziell, weil eben, ich traue den Leuten doch zu, dass sie selber beten können. Und wenn jemand, weil er unsicher ist, es mir zeigen will, dann schaue ich das selbstverständlich gerne an. Aber grundsätzlich möchte ich nicht darum kritteln, wenn jemand sein Gebet formuliert. Also, das war sehr schwer gewesen, dass ich denke, mal eine Rückfrage stellen, warum sagst du das so? Mhm. Und ich glaube, es braucht eben auch von der Gemeindeleitung her, sprich Kirchenpflege und Pfarrteam und auch sozialdiakonische Leute, die da in diesem Bereich arbeiten, den Mut, den Leuten auch zuzutrauen, dass sie das können. Also, wir reden in unseren Ausbildungen ja von Kompetenzen und haben Kompetenzmodelle im Hintergrund, aber ich glaube, dass auch die Gemeinde kompetent ist und dass wir da der Gemeinde auch viel mehr Kompetenzen zutrauen dürfen und aber auch müssen, damit sie können auch wachsen in dem.
Wenn ich jetzt meine Kirche anschaue, die Schaffhauser Kirche, dann ist so auf der kantonalkirchlichen Ebene so das Thema Pfarrermangel, Pfarrerinnenmangel ein grosses Thema und so weiter. Aber so geistliche Gemeindebildung, wenn ich das jetzt einfach mal so nehmen darf, also das, was du da gesagt hast, das ist eigentlich nie so ein richtiges Thema. Fehlt da etwas?
Ich meine schon, ja. Weil ich glaube, dass schlussendlich alles immer an den aus dem Herz herauswächst, oder? Und das ist das, was St. Meletus ausmacht und was uns dann auch im Rüsshaus so beeindruckt hat, dass letztendlich aus dieser Christuszentriertheit heraus auch die ganzen Skills for Church Planting und Fresh Eggs, wie sie alle heissen, die neueren Bewegungen, die kommen alle aus dieser Christuszentriertheit heraus, wo letztendlich in einem persönlichen spirituellen Leben verankert sind und müssen sein. Und dort ist das wichtige Stichwort, und das gilt auch fürs Rüsshaus, ist Generous Orthodoxy. Das hat Graham Tomlin, glaube ich, geprägt, beziehungsweise noch älter. Und zwar eben wirklich beides, generous, grosszügig und orthodox, eben doch der Lehre entsprechend, wobei da nicht eine enge dogmatische Lehre gemeint ist, sondern es sich orientieren an den alten Glaubensbekenntnissen und letztendlich an den biblischen Inhalt, aber in einer Grosszügigkeit auch von Formen und von Gebräuchen. Also in St. Meletius trifft sich die ganze Breite von der anglikanischen Kirche, die es ja irgendwie schafft, von fast katholisch bis zu pfingstlich, charismatisch, freikirchlich alles unter einem Dach zusammenzuheben. Und da sind wir einen grossen Respekt füreinander und für verschiedene Formen miteinander zu leben, auch theologisch, sich immer wieder auseinanderzusetzen mit ganz anderen Blickrichtungen auf die gleichen biblischen Inhalte oder theologischen Inhalte. Das ist das, was ich meine, bringt uns weiter und ist auch, für, wenn man von außen an eine Kirche anschaut, wahrscheinlich glaubwürdiger, als wenn wir uns als, ich weiß auch nicht wie, positionieren. Ohne die eigene Identität zu verlieren, das finde ich noch wichtig.
Jetzt hast du ein bisschen beschrieben, so, wie die Kirchgemeinde mit Ambitionen, oder in welche Richtung, dass sich die Kirchgemeinde mit Ambitionen müsste entwickeln. Was müssten denn Angestellte von der Zukunft können?
Ich denke, sie müssten vor allem einen Blick haben dafür, was die Begabungen von den Menschen sind in der Gemeinde. Also das ist auch etwas, wo wir zum Beispiel Wert legen im Rüsshaus drauf in der Ausbildung, dass gabenorientierter Gemeindebau passiert. Und das heisst, dass ich zuerst mal meine eigenen Begabungen muss kennen, entdecken und entwickeln, um nicht schlussendlich als eierlegende Wollmilchsau zu enden, sondern können sagen, das kann ich und anders kann ich nicht. Aber darauf zu vertrauen, dass andere Menschen in dieser Gemeinde das eben können. Und aber dann eben auch den Blick zu haben für Menschen, die in der Gemeinde sind und die dann in dem Sinne auch zu berufen, ist vielleicht ein grosses Wort, zu rufen und zu ermutigen, zu ermächtigen, auch zu auszurüsten, soweit das nötig ist. Zu ermutigen, zum Beispiel irgendwo einen Kurs zu besuchen oder selber an der Job Leute auszubilden, weiterzubilden, damit die Vielfalt an Begabungen auch zum Tragen kommt. Da muss sich, glaube ich, auch in den Köpfen von denen, die arbeiten in der Kirche, manchmal ändern, dass man nicht selber alles muss. Natürlich wird das immer wieder erwartet von uns, aber dass man jeden Mut hat zu sagen, nein, ich kann nicht und ich muss nicht alles. Und es gibt so viele Menschen, die ich eben kann ermächtigen und ermutigen, selber ihren Teil beizutragen. Ich glaube, wenn die Leute dann auch, das ist meine Erfahrung auch in der Gemeinde, wenn die Leute Gestaltungsfreiraum bekommen, Entscheidungsmöglichkeiten bekommen, dann macht ihnen das auch Freude, mitzutragen.
Also habe ich dich richtig verstanden? Angestellte von der Zukunft müssen speziell gut die Leute einfach machen lassen?
Ja, man kann es vielleicht so sagen, das ist richtig pointiert. Das heisst ja dann natürlich nicht, dass man im Lehnstuhl sitzt und schaut, wie die anderen arbeiten. Weil das Ermächtigen, Ermöglichen und Ausrüsten ist ja nicht einfach ein Kinderspiel. Also, es geht natürlich durchaus nicht um Jekami und es ist schon herzig, wenn jemand anderes auch noch etwas Nettes macht, sondern es geht schon auch um Qualität und dazu muss man die Leute auch ausrüsten.
Ja, aber es ist ja ein Unterschied, ob ich der Pfarrer bin und ich mache etwas und dann suche ich Helfer. Das ist so eine relativ klassische Formulierung, Amix. Wir müssen dem Pfarrer helfen. Oder ob ich Leute, die sich engagieren, ein eigenes Projekt, wie auch immer das man nennen will, machen lassen. Natürlich begleite ich sie. Begleiten, aber sie haben die Verantwortung und sie behalten die Verantwortung und diskutieren das mit ihnen.
Genau. Ja, so wäre die Idee. Und das ist ein Paradigmenwechsel natürlich an ganz vielen Orten. Auch mit dem, dass man ja dann auch als Pfarrperson oder SDM dann ja wie auch ein schlechtes Gewissen hat. Ich mache ja meinen Job nicht, ich lasse die anderen arbeiten. Oder? Aber da ist vielleicht im Hinterkopf vielleicht immer noch der Gedanke, die helfen mir. Oder? Und ich habe an mir gemerkt, den Moment, wo ich weggekommen bin, von dem zu denken, die Leute helfen mir, habe ich auch viel weniger Leute angefragt. Weil ja, dass man mir hilft als jemand, der angestellt ist und nicht allzu schlecht bezahlt ist, da habe ich ja ein bisschen ein schlechtes Gewissen, oder? Aber wenn ich es sehe, als wir arbeiten in dieser Gemeinde fürs Wohl von unserem Dorf, dann ist das völlig eine andere Haltung.
Wie ist es denn so das Thema Projekt. Ich habe den Eindruck, so noch vor 20 Jahren war irgendwie auch klarer gewesen, was der Pfarrer macht, was die Pfarrerin macht. Und heute ist viel von dem, was ich auch wahrnehme, im Jugendbereich und so weiter, ist relativ stark projektorientiert. Man fährt mal etwas an und schaut und beendet es dann auch wieder. Ist das auch eine Kompetenz, die Leute müssten haben, die dann sich anstellen lassen?
Also, wie meinst du, Projekte können initiieren und dann aber auch wieder abschliessen?
Genau.
Ja. Manchmal frage ich mich, ob ich einfach altmodisch bin oder ob ich bin nicht so Fan von dem nur projektorientierten. Ich glaube, wenn wir, also ich muss es vielleicht andersrum sagen, natürlich sind Projekte und so kürzere Einsätze in der Kirchengemeinde oder Exerzitien im Alltag, die 4 oder 5 Mal gehen und dann sind sie wieder abgeschlossen und nicht ein Hauskreis, wo für die nächsten 100 Jahre sich dafür verpflichtet. Natürlich ist das ein Unterschied und natürlich sind so Projekte heute wahrscheinlich wichtig und sinnvoll zu machen. Aber ich glaube, dass wir als Kirchengemeinde, wie auch immer, die dann geformt sind, nicht können überleben auf längere Zeit raus, wenn wir nicht auch einen Strang von Menschen haben, die verbindlich sich auch immer wieder treffen. Und ob das jetzt der Sonntagmorgen-Gottesdienst oder der Freitagabend-Gottesdienst ist, ist vielleicht nicht so wesentlich. Aber dass es eben nicht nur 4 Gottesdienste sind, die ich jetzt gerade lustig finde und nachher nicht mehr, ich glaube, das ist wesentlich. Eine gewisse, ja, ich glaube, das alte Wort Verbindlichkeit, wo ja mit Verbundenheit zu tun hat und Verbundenheit untereinander und Treue und einander auch aushalten, auch wenn es mal mühsam wird und mit der Krise miteinander durchgehen. Ich glaube, es braucht beides, die projektorientiert hat und das Aufbauen auch von einer Kerngemeinde oder einer Kerngruppe, die verbindlich miteinander ein Stück weit kommt.
Ja, das leuchtet ein, ja.
Etwas, was mich noch wundernimmt, ist, ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, bildet ihr im Rüsshaus ja auch ein Stück weit Pionier aus. Und wie müsste denn, wenn jetzt eine Kirchengemeinde sagt, wir möchten so Pionier anstellen bei uns, wie müsste das Arbeitsumfeld gestaltet sein, damit sich die auch wirklich einbringen können?
Also das Entscheidende ist auf jeden Fall, dass man die Pionierarbeit nicht dem Pionier delegiert. Also entweder wo die Gemeinde, ich sage jetzt irgendein Neubauquartier, im Umfeld von der Stadt Zürich weiss ich, gibt es riesige Neubauviertel mit Tausenden von neuen Wohnungen, wo eigentlich müsste etwas aufgebaut werden, oder? Als Kirche. Klar gehören die zu irgendeinem Kirchenkreis von irgendeiner Kirchengemeinde, aber da gibt es ja wie noch gar keine Strukturen, weil sie ist neu als Quartier. Aber da müsste sich wie eine Kirchengemeinde zum Ziel setzen und sagen, in diesem Quartier möchten wir jetzt irgendetwas aufbauen. Vielleicht auch schon eine Idee haben, was sie dort aufbauen möchten. Und sich auch verbindlich sagen, das wollen wir und wir wollen jemanden freistellen, um das zu machen. Und dann nicht nur irgendwie 5-10% geben, dass er jetzt eben dort ein lustiges Projekt aufbaut, sondern dass er wirklich Gemeinwesensarbeit macht mit Menschen, die er dort kennenlernt. Das ist ja zeitintensive Beziehungsarbeit. Man muss ja zuerst mal Menschen kennenlernen, die in diesen Orten wohnen und mit denen zusammen auch Bedürfnisse abklären. Was wäre eigentlich das, was ihr bräuchtet, da an diesem Ort? Und dann mit diesen Menschen zusammen dann etwas aufbauen. Aber da muss die Gemeinde, die die Leute quasi aussendet, wie auch hinter dem stehen, dass sie da Leute aussenden. Und wie stark sich dann das verbinden lässt mit der bestehenden Gemeinde, da bin ich mittlerweile nicht mehr ganz so optimistisch. Das geht nicht immer so gut. Aber es muss, weil manchmal sind das einfach wirklich Formen, das haben wir in England mit diesen Fresh Eggs gesehen, manchmal auch wirklich Formen, die nicht unbedingt kompatibel sind mit einem klassischen Kirchenpublikum. Auch nicht in Ordnung ist, wenn man zum Beispiel eben den normalen, klassischen Sonntagsgottesdienst den Menschen, wo das ja noch viel bedeutet, einfach wegnimmt, wenn man sagt, jetzt machen wir. Da muss man als Gemeinde sehr sorgfältig miteinander einen Weg finden. Ja, wie gehen wir miteinander weiter? Und dass es auch nicht zu einem Bruch kommt. Von mir Neuen jetzt, mir Coolen und ihr Alten, die jetzt immer noch beim Alten bleiben, das ist es. Es darf vielleicht ein Nebeneinander geben, aber hoffentlich nicht das Gegeneinander.
Mhm. Also, dass die gegenseitige Wertschätzung auch gepflegt wird.
Genau. Wir haben das aus dem katholischen Bereich gehört. Da hat ein Kollege erzählt, weißt du, den Neuaufbau, den ich in dieser und dieser Gemeinde gemacht habe, wäre nicht möglich gewesen, wenn wir nicht etwas Eigenes gemacht hätten. Wir haben es probiert, zuerst gemeinsam. Aber irgendwo haben wir gemerkt, wir müssen das auseinanderfädeln und je unsere eigenen Gottesdienste, unsere eigenen Meetings haben. Aber es ist wunderschön, wenn wir dann ein Pfarrerfest haben, wo dann all die Gruppen wieder zusammenkommen. Das machen wir zweimal im Jahr und freuen uns aneinander und freuen uns auch an den verschiedenen Farben, die wir dann da zusammenbringen an das Fest. Und das ist, finde ich, ein gutes Ziel. Und das Ziel ist wirklich, dass wir ineinander, der Kollege hat das gesagt, ineinander Christus sehen. Auch in diesen ganz anderen Formen und in der ganz anderen Ausprägung, von, wie der Glaube gelebt wird. Eben dem sind Respekt und Wertschätzung und Anerkennung von dem, was beim anderen ist, als vollwertiges Christsein und vollwertige Gemeinde.
Spannend, ja.
Christine, etwas, was mich noch wundern würde, ist, du hast jetzt gesagt, ihr legt einen Schwerpunkt auf Gemeindebaufragen, auch auf die Ausbildung von Leuten in noch verschiedenen Bereichen, die jetzt außerhalb von der Theologie liegen, also auch interdisziplinär. Das heisst, man lässt auch ein bisschen von der theologischen Ausbildung weg. Was für einen Standpunkt hat denn akademische Theologie jetzt in der Ausbildung der Leute im Rüsshaus?
Eigentlich sehr im Grossen. Also es ist sehr wichtig, dass die Leute theologisch fundierte, auch eine akademisch fundierte Ausbildung haben. Aber es ist natürlich keine akademische Ausbildung, also es ist kein Studium. Wir haben uns aber bei der Erstellung vom Curriculum, wo ich ja mit einem Kollegen, die mit einem katholischen Kollegen zusammen entwickelt haben, auch also ungefähr am Bachelor orientiert, so vom Umfang her, was theologisch gefragt wird. Plus natürlich nicht nur Einleitungsfragen, zum Beispiel in der biblischen Wissenschaft, sondern auch Theologie. Auch systematische Fragen. Also es kommen alle klassischen Fächer von der akademischen Theologie kommen vor. Aber in einer dreijährigen Ausbildung, wo ein Tag rein der Theologie, der Grundausbildung gewidmet ist, natürlich kann das nicht in der gleichen Tiefe wie an einer Universität passieren, das ist klar. Aber man bildet ja auch nicht Pfarrerinnen und Pfarrer aus, sondern eben Gemeindebildner und Gemeindebildnerinnen. Mhm. Also konkret sagen, wir haben zwei Ausbildungsstränge. Das eine ist Gemeindebildung, wobei auch dort theologische Themen drin sind, wie zum Beispiel ganze Ekklesiologie oder Pneumatologie, kommt dort drin vor. Das sind ja so ein bisschen stiefmütterliche Themen an den Universitäten, auch in der Systematik. Und die theologische Grundausbildung, die läuft am anderen Tag. Das ermöglicht uns auch, Leute zum Beispiel aufzunehmen, wo zum Beispiel Pfarrerinnen und Pfarrer, die bereits theologische fertige Ausbildung haben, die das als Weiterbildung besuchen. Dann einfach nur, der Dienstag ist es jetzt bei uns, der Gemeindebildungsstrang belegt und dort das als Weiterbildung dann besuchen. Mhm. Die akademische Theologie ist uns sehr wichtig, weil wir überzeugt sind, dass das quasi das Grundgerüst auch vom Denken und Handeln dann schlussendlich muss bieten. Was vielleicht der Unterschied ist zu einer Universität, ist, dass es, abgesehen davon, dass wir ja Berufsausbildung machen und nicht ein Studium, dass uns ganz wichtig ist, dass alle Bereiche immer wieder vernetzt werden. Also das Theologische mit dem Praktischen, mit dem Spirituellen und mit dem gemeinschaftlichen Leben auch als Studiengemeinschaft. Die vier Bereiche kommen immer wieder. Es gibt sogar ein spezielles Ding, also es gibt die sogenannte Studiengruppe, die wöchentlich stattfindet im ersten Jahr und dann im zweiten, dritten Jahr, vierten täglich, wo zum Ziel hat, in diesen anderthalb Stunden eigentlich wirklich die Vernetzungsarbeit explizit zu leisten. Aber unsere Dozierenden, die übrigens alle bei irgendeiner Universität entweder als festangestellte Dozentinnen und Dozenten oder als PDs arbeiten, die sind auch aufgefordert und ermutigt, die Vernetzungsarbeit immer wieder zu leisten.
Mhm. Also in dem Sinn geht es auch nicht um eine Ersetzung von der bisherigen Pfarrausbildung, sondern eine Ergänzung?
Ja, es ist auch ein anderes. Also eben, es ist keine Pfarrerausbildung, das müssen wir auch immer wieder deutlich sagen. Das hat vor allem an den Universitäten zum Teil Ängste ausgelöst, dass wir quasi eine Alternative zu ihnen bieten. Wir sehen uns also ganz klar als Ergänzung, auch zu einem TDS zum Beispiel. Wir haben einen anderen Schwerpunkt als die TDS. Also wir machen zum Beispiel eigentlich keine diakonischen Fächer. Das ist ganz eine andere Ausbildung.
Ja, danke vielmals für all die Antworten, die du uns gegeben hast. Wir haben noch eine Abschlussfrage, die wir allen stellen. Und zwar nimmt es uns Wunder, was gibt dir Hoffnung für die Kirche?
Die Kirchengeschichte. Wenn ich in die Kirchengeschichte schaue und sehe, was in diesen 2000 Jahren die alte Damenkirche schon alles überlebt hat, dann macht mich das hoffnungsfroh, dass Gott uns auch jetzt nicht im Stich lassen wird und uns nicht wird aufgeben, was mich zwar immer wieder auch erstaunt, aber macht das ganz offensichtlich nicht. Und dann wunderbare, tolle, junge Menschen gibt, die sich engagieren, nicht nur jetzt in unserer Ausbildung, sondern auch an theologischen Fakultäten und Theologie studieren. Und ich denke, da kommt ganz viel Potenzial in die Kirchen hinein. Und das Dritte, was mir Hoffnung gibt, ist, dass ich den Eindruck habe, dass an vielen Orten so neues Leben oder der Wille zur Erneuerung aufploppt in vielen verschiedenen Gemeinden. Und das finde ich wahnsinnig faszinierend und bin glücklich, dürfen Teil in dem Ganzen zu sein.
Mega schön. Ja, danke vielmals, dass du dir da Zeit genommen hast, mit uns zu reden. Und auch mega inspirierend, dass ihr da als Rüsshaus den Schritt gewagt habt und gesagt habt, das braucht es und wir reissen da jetzt etwas an. Und ich bin sehr gespannt dabei, was jetzt da alles dabei rauskommt.
Ja, ich auch.
Anna, wir sind zurück im Studio. Was ist dir geblieben von diesem Gespräch mit der Christine Reibenschuh?
Ich finde grundsätzlich einfach mega cool, dass sie als Rüsshaus diesen Schritt wagen und auch sagen, offensichtlich hat sich das Bild von Kirche verändert und auch das Aufgabenfeld von Angestellten sich verändert. Das heisst, wir brauchen Leute, die ein neues Skillset mitbringen, eine neue Ausbildung mitbringen. Mhm. Und ja, wir gehen das jetzt an und machen das jetzt einfach.
Ja, ich muss ehrlich sagen, in dieser Klarheit ist mir das selber gar nicht bewusst gewesen. Bis jetzt ist irgendwie klar gewesen in der Kirche, es gibt Pfarrerinnen und Pfarrer. Und dann gibt es Sozialdiakoninnen, Sozialdiakon. Und es gibt natürlich Leute wie jetzt in der letzten Episode der Thomas Gucker, der sehr innovatives Zeug macht. Aber dann jetzt hier nochmal eine andere Art von Beruf auch. Das habe ich in dieser Klarheit, ist mir das nicht bewusst gewesen.
Mhm. Ja. Ja, und etwas anderes, also ein anderes Stichwort, wo ich hängen geblieben bin, war noch das mit der geistlichen Bildung. Mhm. Wo sie ja gesagt hat, das braucht es eigentlich, damit Kirche sich in eine gute Richtung entwickelt. Und ich habe mich echt gefragt, wo findet denn die geistliche Bildung überhaupt statt innerhalb des Gemeindeslebens? Und gemerkt, dass ich da schon auch ein bisschen am Stolpern bin. Weil, also wenn man jetzt geistliche Bildung auch versteht als der Ort, wo Menschen lernen, auf ihre persönliche Art und Weise ihren Glauben pflegen können, dann ist das ja weder in einem Gottesdienst noch bei irgendwelchen Erwachsenenbildungskursen. Auch Hauskreis deckt das nicht wirklich ab, sondern am ehesten vielleicht noch so etwas wie eine Kollegin von mir hat letztens erzählt, sie war bei einer Exerzitienwoche dabei gewesen und hat dort eigentlich zum ersten Mal richtig auch eine Art ein Coaching bekommen drin, um ihre Form von der Spiritualität zu finden und mal mit jemandem über das reflektieren, was denn ihren Zugang ist, wie sie den Glauben lebt. Und dort habe ich gedacht, das ist doch eigentlich die Aufgabe, die wir als Pfarrpersonen haben oder eben auch die Expertise, die wir mitbringen und Leute könnten drinnen coachen und in dem Sinn geistliche Begleiter sein, die den Menschen helfen können, ihren Zugang und ihre Form vom christlichen Glauben zu finden. Und das ist mir so ein bisschen durch den Kopf, wo sie geistliche Bildung gesagt hat. Dort hat es natürlich noch andere Sachen auch noch drin, nicht nur jetzt die persönliche Form von der Spiritualität, aber das ist der Punkt, wo ich gedacht habe, ja, dort würde ich noch ein bisschen weiter darüber nachdenken.
Sie hat natürlich auch von Mitarbeit, zum Beispiel im Gottesdienst geredet, über das Gebet zum Beispiel, dass die Leute sollen dann in einem Gottesdienst eben Gebet selber formulieren und auch vortragen. Du lernst natürlich tatsächlich durch selber machen auch sehr viel für dich selber. Also quasi die Idee, dass man auch, indem man Menschen integriert und mitarbeitet, sie auch bildet.
Mhm. Ja, wobei ich da im Fall, ehrlich gesagt, gerade beim Gebet finde ich das noch schwierig, weil wenn ich vor Menschen im Gottesdienst beten und in dem Sinne auch so ein bisschen stellvertretend für die ganze Gemeinde beten. Würde ich sagen, ist das auch noch ein bisschen anders als in meinem persönlichen Gebetsleben. So.
Das ist sicher so, ja. Und gleich lernt man etwas dabei, wenn man selber sich engagiert. Und das andere, denke ich, ist auch eine Frage von der Kultur. Und dort kommen wir ja wieder in esoterische Gewässer. Also jetzt gerade vergangenen Sonntag war Betttag, da haben wir ein Zeitfenster Gottesdienst gehabt mit einem Team, mit einem Zeitfenster-Team. Und unser Kirchenstandspräsident hat predigt. Und zwar an einer hohen kirchlichen Viertag quasi, am Betttag. Also gut, es ist eigentlich ein staatlicher Viertag, egal. Und mit dem, dass eben nicht immer der Pfarrer predigt, sondern auch mal jemand anders, mit dem prägst du natürlich auch eine Kultur, dass die Leute sehen, ah, offenbar über einen Glauben reden ist nicht ausschliesslich die Aufgabe vom Pfarrer.
Mhm. Ja, das stimmt. Und das fördert natürlich dann die Reflexion über die eigene Theologie. So.
Ja. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Gespräch mit Christine Reibenschuh.
Ja.
Jetzt, Anna, gell, du hast noch etwas sagen zu den Shownotes.
Genau. Ich gebe mir ja sehr viel Mühe damit, Shownotes zu erstellen für jede von unseren Episoden, um eine kurze Zusammenfassung zu machen vom Gespräch und jeweils auch noch Links reinzutun von gewissen Sachen, die vorgekommen sind. Jetzt zum Beispiel werde ich sicher das Rüsshaus noch erwähnen. Vielleicht sonst noch zwei, drei Sachen. Und ich habe gemerkt, dass offensichtlich ganz viele Leute noch nicht entdeckt haben, dass es die Shownotes gibt. Also darum, schaut unbedingt, wenn ihr irgendwo noch genauere Infos wollt, wisst ihr zu etwas, was wir gesagt haben, in den Shownotes. Dort sollten meistens Links drin sein.
Gut, dann war es also gewesen von der Episode 4 in der Staffel 2 mit Gästen. Das mal mit der Christine Reibenschuh von «Aufwärts stolpern», einem Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.